Heute Morgen waren meine Kinder in unserem Vorgarten. Wir haben ja einen ganz wundervollen Vorgarten mit Freibad und Spechten und Eichhörnchen und so weiter. Also wir wohnen am Klosterforst ganz dicht. Und dort blitzerte es überall im Gebüsch. Und Schokoladen, Osterhasen lagen da rum und ein kleines Lego-Auto. Und also viele tolle Dinge, über die sich unsere Kinder irrsinnig gefreut haben. Und irgendwie, zumindest bei dem ganz Kleinen, der jetzt erst 3 geworden ist, ist diese Vorstellung noch da, dass ein Hase morgens vorbeikommen könnte und diese Dinge dort versteckt. Schon verrückt, was Kinder manchmal glauben, oder? Es gibt aber auch Erwachsene, die witzige Sachen glauben. Zum Beispiel Loch Ness. Es gibt immer noch einen unglaublichen Tourismus zu diesem Loch Ness in Schottland, wo Leute den ganzen Tag dann ihre 14 Tage Jahresurlaub damit verbringen, auf das Wasser zu starren und zu hoffen, dass just in dem Moment, wenn sie gerade ihre Kamera auf die Wasseroberfläche richten, Nessie zum Vorschein kommt und sagt, Kuckuck, hier bin ich. Es gibt auch gerade in unserem Breitengraden Menschen, die wahnwitzige Vorstellung haben, dass der HSV irgendwann nochmal deutscher Meister werden könnte. Es ist verrückt, was Menschen in der Lage sind, zu glauben, weil sie es wollen. Und gleichzeitig verliert man an so viel den Glauben. So viele Menschen können sich nicht mehr vorstellen, dass es einen Gott gibt. Ist auch verständlich. Weil wir erleben, dass all das, woran wir vielleicht früher mal geglaubt haben oder woran man als Menschheit immer geglaubt hat, das löst sich im Moment dramatisch schnell auf. Zum Beispiel ihr Babyboomer unter uns. Ihr habt geglaubt, dass es immer nur besser werden würde. Es kann nur in eine Richtung gehen und das ist nach oben. Das wurde euch, als ihr Kinder wart, so eingebläut, dass dieser Glaube, es wird nur besser, ich werde immer mehr haben, der Wohlstand wird sich nur ausbreiten können. Das habt ihr so verinnerlicht und merkt auf einmal, irgendwie hat die Lebenskurve vielleicht auch noch eine andere Richtung als nur nach oben. Ich gehöre einer Generation dran, die hat verinnerlicht, dass Grenzen nur einen Sinn haben, nämlich aufgehoben zu werden. Grenzen verschwinden nur. Mauern werden eingerissen. Es gibt nur mehr Freiheit. Es kann nur eine Richtung da geben, nur mehr Freiheit. Und auf einmal erleben wir, dass Großbritannien aus der EU austritt. Dass wenn man nach Schweden fahren möchte, man auf der A7 kurz vor Dänemark im Stau steht, weil Grenzkontrollen eingeführt werden. Und dass Präsidenten öffentlich darüber sprechen, neue Mauern zu bauen, anstatt einzureißen. All das, was für uns absolut glaubhaft war, was nur genau so sein könnte, verschwindet mehr und mehr. Die EU, die eigentlich nur wachsen könnte, wird auf einmal kleiner. Frieden ist nicht nur hier möglich, sondern weitet sich doch auf der ganzen Welt immer weiter aus. Und auf einmal kommt der Krieg wieder ganz nah zu uns ran. Die ultimative Sicherheit ist auf einmal nur noch eine verrückte Illusion. Und auch privat erleben wir das, dass das, was felsenfest ist, irgendwie zerbröselt. Immer mehr Ehen werden geschieden. Liebe an sich wird immer unglaubwürdiger und ist nur noch auf Zeit. Und wenn sich alles, woran ich geglaubt habe, auflöst, wie soll ich dann noch an einen Gott glauben? Dieses Gefühl, dieses ich habe daran doch geglaubt, ich war doch davon so überzeugt. Das ist das Gefühl, was die Jünger, die 12 um Jesus herum, ganz genau kannten. Sie waren so unglaublich von diesem Jesus enttäuscht worden. Denn es war doch klar, dass dieser Mann, der auf dem Wasser gehen konnte, der aus Wasser Wein gemacht hat, der Lahme gehend gemacht hat und Blinde sehend, der wird König von Israel. Das hat er auch selber gesagt. Und dann waren sie auf dem Weg nach Israel und sie waren in Jerusalem, waren sie angekommen. Und jetzt hängt er am Kreuz, wird verurteilt wie ein Verbrecher und stirbt einen erbärmlichen, ekeligen Tod. Wie der allerletzte Verbrecher, dem man überhaupt keine Ehre mehr erweist. Sie waren absolut enttäuscht von ihm. Und sie haben ihn enttäuscht. Ein Judas betrog Jesus für eine Handvoll Münzen. Und Petrus hat nicht mal Münzen gebraucht, um ihn zu betrügen. Jakobus und Johannes verließen ihn, als Jesus sie am meisten brauchte im Garten Gethsemane. Betet doch mit mir, wacht mit mir, es kommt jetzt eine schwere Zeit, seid für mich da. Und sie schliefen einfach ein. Was für eine Enttäuschung auf ganzer Linie. Am Karfreitag haben sie alles verloren. Alle Hoffnung, alle Freude, ihren besten Freund. Und am Samstag hatten sie das Scheitern ihres Lebens so deutlich vor Augen. Sie durften nichts tun, nur da sitzen, nachdenken und diese Mauer vor Augen haben. Alles vorbei, alles umsonst. Irgendwie muss ich weiterleben. Einer hat es nicht mal das geschafft, hat sich aufgehangen, weil es nicht mehr weitergeht, wenn alles zerbricht, wenn nichts mehr Sinn ergibt. Und dann kommt dieser erste Tag in der Woche. Der erste Tag, wo man wieder leben muss. Wo die Pause zwischen dem völligen Entsetzen und dem irgendwie muss es weitergehen, die ist zu Ende. Und sie stehen morgens früh auf und versuchen irgendwie ihren Weg zurück ins Leben zu finden. Sie machen halt das, was man so macht. Und Maria geht zum Grab, um den toten Jesus zu reinigen. Er war bestimmt noch völlig verschmiert von dem Blut, was überall in seinem Körper war und verschwitzt und stank vielleicht schon ein kleines bisschen. Und er sollte noch so die letzte Ehre irgendwie bekommen. Und Maria geht zum Grab. Und da passiert das, was in Johannes 20 steht. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein am Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger. Das finde ich spannend, dass sich Johannes hier als der andere Jünger outet. Also da sind sich alle einig. Eben dieser andere, der auch da ist, das ist ganz bestimmt Johannes und er nennt sich nicht namentlich, sondern er schreibt hier über sich. Da läuft sie, Maria, und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Also man sollte schon wissen, wer das hier ist, aber Johannes wollte sich nicht mit Namen nennen und macht dann sowas, so eine Nebenbei-Bemerkung. Den Jünger, den Jesus lieb hatte. Und sie, Maria, spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der ominöse andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Sie liefen, aber die zwei miteinander. Und der andere Jünger, der lief voraus. Er war ein bisschen schneller als Petrus. Und er kam zuerst am Grab an, schaut hinein und sieht die Leinentücher. Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass der von den Toten auferstehen müsste. Da gingen sie zu den anderen Jüngern wieder heim. Das ist sicherlich kein Zufall, dass Johannes sich hier nicht namentlich outet. Er beschreibt sich als der andere, der auch noch mit dabei war. Und er gibt sich seine Kernidentität, das, was ihn offenbar ganz besonders ausgemacht hat, das, wofür er gerne stehen wollte, wofür er sich gehalten hat, der, den Jesus lieb hatte. Diese Kernidentität, mit der man sich vorstellt, ich weiß nicht, sind jüngere Brüder unter uns, so wie ich? Ich war jahrelang der kleine Bruder von. Ich habe zwei ältere Schwestern und je nachdem, wo ich war, musste ich halt sagen, ich bin der kleine Bruder von Susi und ich bin der kleine Bruder von Tina. Dann kannte man mich, das war, der bist du, okay. Mein Name war nicht so wichtig. Ich war jahrelang immer nur der kleine Bruder von. Das war meine Kernidentität. Und es war tatsächlich merkwürdig, mir einen eigenen Freundeskreis anzulegen, in dem man nicht meine Schwestern zuerst kannte, sondern ich als Stefan auftreten musste dann auch. Es war natürlich auch manchmal anstrengend, so nur der kleine Bruder von zu sein. Aber das war ich halt. Und das war meine Identität. Und so habe ich mich genannt. Und ich habe mich über meine Schwestern ein Stück weit identifiziert. Und Johannes identifizierte sich über Jesus. Ich bin der, den Jesus lieb hat. Und dieser jemand, dieser dieser Jesus, über den sich Johannes identifizierte, der war nun tot. Für Johannes war ganz bestimmt alles am Ende. Denn wie fühlt sich das an, wenn die Identifikation auf einmal weg ist? Alles, was ihn ausmachte, wurzelte in der Tatsache, dass er von Jesus geliebt war. Was hat er wohl gedacht, als er auf Maria traf? Und sie sagte, ey, sie haben ihn geklaut, er ist weg. So, was war aus seiner Hoffnung? Die war nun völlig dahin. Wie viel Verzweiflung kann ein Mensch aushalten? Und dann geht Johannes auch ins Grab hinter Petrus her und sieht die Tücher dort liegen und er schreibt über sich selbst und er glaubte. Dann kommt noch dieser spannende Satz, denn sie, Petrus und Johannes, sie verstanden die Schrift noch nicht. Es gab noch keine Auslegung zu dem, was hier passiert ist, aber sie glaubten schon irgendwie. Obwohl noch kein dogmatisches Verständnis da war, sowas wie, damit die Schrift erfüllt würde. Er hatte kein Verstehen darüber, was hier war. Aus seiner völligen Verzweiflung, aus seiner Identitätslosigkeit, kommt auf einmal ein Glaube an was denn eigentlich, wenn doch kein Verstehen da ist. Das leere Grab beweist doch erstmal gar nichts. Die Tücher, die noch da waren, die lassen vielleicht darauf ahnen, dass es keinen Grabraub gab. Denn wenn jemand einen Leichnam geklaut hätte, dann hätte er doch bestimmt die Tücher auch mitgenommen, weil mit so einem nackten Leichnam durch die Gegend laufen in der Nacht ist doch noch merkwürdiger. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen und das Schweißtuch extra zusammenfalten und gesondert irgendwo hinzulegen? Also er wird bestimmt die Vorstellung gehabt haben, na, Maria hat bestimmt damit sich geirrt, dass hier ein Grabraub stattgefunden hat. Aber was mehr? Warum glaubte er, warum glaubten die beiden, obwohl sie nicht verstanden? Vor allem, was glaubten sie? Was ist da der Glaube überhaupt? Was ging den beiden durch den Kopf in diesem Moment? Was ging Johannes durch den Kopf, als er vor dem Grab stand? Aus der Puste angekommen, hat sich bestimmt ein bisschen gefreut, dass er schneller als dieser lahmarschige Petrus war und kommt da an und guckt hinein und traut sich aber nicht reinzugehen. Irgendwie verständlich, ich habe auch keine Lust, in ein Grab zu gehen. Noch dazu in ein Grab, in dem jemand liegt, ich erwarten würde, dass da jemand liegt, den ich liebe, der mir so viel bedeutet. Das ist nichts Klinisches, das ist nicht, naja, halt ein toter Körper, sondern das ist mein bester Freund da drin. Da geht man natürlich nicht rein. Der steht davor, es ist noch dunkel, noch schummrig. Er kann nicht richtig erkennen, aber er kann die Tücher da liegen sehen und sieht keinen Jesus. Und Petrus geht einfach hinein, so mit seiner forschen Art. Er macht einfach, er ist ein Mann der Tat. Und er tut und er stammelt irgendwas da vor sich hin und er ruft Johannes herein. Er folgt und sieht, na irgendwie ist es komisch. Was geht einem da durch den Kopf? Was geht Johannes durch den Kopf? Bestimmt spielt er die Möglichkeiten durch. Vielleicht doch ein Raub, aber es passt nicht. Vielleicht sind wir im falschen Grab. Das muss sein, wir sind im falschen Grab. Oder irgendjemand macht hier einen richtig, richtig schlechten Scherz. Oder was wäre, wenn Johannes sah und glaubte? Er konnte sich in dem Moment offenbar etwas vorstellen, nämlich dass tatsächlich Jesus noch leben würde. Jesus hat sein ganzes Leben von Liebe gepredigt. Zumindest in der Zeit, in der er durch die Gegend gelaufen ist und gepredigt hat. Dann hat er von dem angebrochenen Reich Gottes gepredigt. Davon, dass die Liebe, die unendliche Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen auf die Erde gekommen wäre. Und dass sie angebrochen wäre, dass sie da ist, dass man sie erleben könnte. Und Johannes hat sie erlebt. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue, hat Jesus nicht nur davon geredet, sondern sie sichtbar gemacht. Die unendliche, alles durchdringende Liebe Gottes, die überwindet Sünde, die überwindet alles, was zwischen Gott und Menschen steht. Gott selbst, Jesus als Mensch gewordener Gott, war mitten unter den Menschen, alle Grenzen aufgehoben. Und das hatte Auswirkungen für jeden, der damit mit dieser Liebe in Kontakt kam. Menschen wurden gesund. Lebensverändernde Folgen hatte das, mit dieser Liebe in Kontakt zu sein, diese Worte von Jesus zu hören. Unglaublich viele Menschen sind Jesus gefolgt, haben alle stehen und liegen gelassen. So auch Johannes. Er hat alle stehen und liegen gelassen und ist Jesus dieser Liebe nachgelaufen und hat gesehen, wie Menschen geheilt wurden, wie dieser Lazarus wieder lebte. und wie die Identität von Johannes sich von diesem kleinen jungen Johannes zu dem änderte: Ich bin der, der von Jesus geliebt wird. Johannes' Leben hat sich geändert, weil er diese Liebe kennengelernt hat. Und die ganze Welt hatte sich verändert. Und wenn sich doch alles ändert, vielleicht ist diese Liebe, die bisher alles überwunden hat, was Johannes kannte, vielleicht ist sie wirklich so groß, dass sie auch den Tod, das letzte große Schreckgespenst der Menschheit, überwinden konnte. In diesem Moment, in dem Johannes da im Grab steht, konnte er sich das vorstellen. In seiner Vorstellungskraft konnte er sehen, dass die Liebe vielleicht ja tatsächlich den Tod überwunden hat. Und er sah sich im Grab um und glaubte das schon irgendwie, obwohl er es auf keinen Fall verstehen konnte. Er schreibt das ausdrücklich in seinem Bericht: Ich habe es nicht verstanden, ich habe es nur geglaubt. Ich hatte nur die Vorstellung davon, dass es wahr ist. Aber damit war es schon irgendwie real. Allein die Vorstellung, dass Johannes stand da und konnte sich nur vorstellen, dass Jesus auferstanden ist, und trotzdem, obwohl es nur eine Vorstellung war, beschreibt Johannes das so, wie er das tut, und er bleibt bei seiner Identität, greift sie, als er diesen Bericht schreibt, wieder auf und sagt: Ich bin der, den Jesus lieb hat. Ich habe diese Identität in dem Moment, in dem ich da stehe und sehe, das Grab ist leer, und ich kann mir vorstellen, dass Jesus lebt und weiterhin Liebe ist. In diesem Moment war diese Vorstellung für Jesus schon real. Das ist der entscheidende Moment in seinem Leben. Seine ganze Identität, sein Name ist unwichtig, Johannes. Er ist nur der andere, aber der, den Jesus lieb hat. Die Identität ist in diesem Moment wieder da oder noch da und kommt erst richtig zur Geltung. Eine wirkliche Veränderung in Johannes Leben, allein aus Vorstellungskraft. Was ist Vorstellungskraft? Es ist dieses wahnsinnig Nervige in kleinen Kindern, die Sand und ein Förmchen haben. Sand und Förmchen reicht aus, um richtig glücklich zu sein, weil mit Sand und Förmchen kann man Kuchen backen und damit kann man den Vater füttern. Und wenn der Vater nach einem Kuchen noch nicht satt ist, dann kriegt er noch einen zweiten, noch einen dritten, noch einen vierten, noch einen fünften. Und meine Kinder konnten das, als sie klein waren, über gefühlte Stunden hinweg konnten sie Kuchen backen und kamen begeistert mit jedem Kuchen angelaufen und gaben ihn mir und sahen, dass ich ihn nicht gegessen habe. Und trotzdem waren sie glücklich darüber, dass sie mir einen Kuchen backen konnten, weil sie die Vorstellung hatten, dass ihr Kuchen mich satt machen würde, dass sie mir damit etwas Gutes tun und dass ich, obwohl ich den weggeschüttet habe und ihnen das leere Förmchen wiedergegeben habe, dass ich den doch irgendwie genossen habe. Sie hatten diese Vorstellung, die so real für sie war, dass sie gleich wieder losliefen und einen neuen Kuchen backen und nochmal und nochmal und nochmal. Vorstellungskraft ist unglaublich mächtig. Und das wissen wir inzwischen auch in der Sportpsychologie. Die Visualisierung im Sport ist mitunter so wichtig wie ein Jahrtraining oder noch mehr. Am Ende ist es irgendwo das Entscheidende, wie du mental drauf bist. Deswegen sind Trainer im Fußball auch so wichtig und werden ständig ausgetauscht, weil der dafür verantwortlich ist, die Spieler mental fit zu machen für das, was da jetzt passiert. Du musst auf dem Punkt da sein. Du musst visualisieren, dass du das entscheidende Tor schießt. Du musst visualisieren, dass du im Elfmeter hältst. Du musst es dir vorstellen können. Wenn du es dir nicht vorstellst, brauchst du erst gar nicht auf den Platz gehen. So radikal ist das beim Bogenschießen. Zielt niemand. Mir hat das mal jemand gezeigt, wie man Bogen schießt. Man hält das nicht so und versucht das genau irgendwie. Man visualisiert, wie der Pfeil ins Bullseye trifft. Man hält den Bogen irgendwie hier unten. Da kann man gar nicht zielen. Man visualisiert nur, dass der Pfeil trifft, und so schießt man. Und so wird man Weltmeister. So gewinnt man Olympische Spiele, indem man sich das vorstellt, dass der Pfeil das Ziel trifft. Nur vorstellt. Man muss sich den Sieg vorstellen, visualisieren. Und dann wird was draus. Wir kennen das vielleicht alle aus den Traumwelten, die Bücher erschaffen. Dass wir in so eine Geschichte hineintauchen und wirklich da sind. Ich liebe diesen Einsatz: In einem Loch unter der Erde lebte ein bisschen lauter, im Loch unter einer Erde lebte ein Hobbit. Ich hoffe, ihr kennt denn alle diesen Satz. Wenn nicht, dann müsst ihr unbedingt ein richtig, richtig gutes Buch lesen. Der kleine Hobbit von Tolkien. Man ist im Auenland, wenn man dieses Buch liest, obwohl ich behaupten würde, es ist nicht mal besonders gut geschrieben. Er spückt nicht viel aus, Tolkien, gerade in diesem Buch nicht. Es ist ein Kinderbuch, es liest sich zack so weg. Und man ist erstaunt, wie jemand 3 Filme draus machen konnte. Aber lest mal das Buch. Man ist irgendwie drinne. Man erlebt das Auenland. Man erlebt diese grünen Hügel. Und dieses Loch unter der Erde ist nicht nur ein Loch. Es ist genauso wie der Film das eben dann auch zeigt, so herrlich eingerichtet, ganz gemütlich. Und man möchte da auf keinen Fall weggehen, weil es ist der Traum von Gemütlichkeit. Und man merkt, wenn man das liest, wie sich der Puls senkt. Wie man sich, egal wo man sitzt, man lehnt sich nochmal an und denkt sich, oh, es ist schön hier. Weil man das Gefühl hat, wirklich in diesem Loch unter der Erde zu sein, im Auenland. Und jeder von euch hat hoffentlich irgendein Lieblingsbuch, wo er das schon mal gespürt hat, dass er wirklich dabei war. Und man nimmt diese Gefühle, die doch nur Vorstellungen sind, man nimmt sie mit und man lebt darin. Ein Buch, was das bei mir auch in Perfektion ausgelöst hat, war Shining von Stephen King. Es ist nur ein Buch. Man kann es einfach zuklappen. Man könnte es weglegen, man könnte es wegschmeißen und es geht nicht. Man muss da irgendwie durch und man hat Panik und man kann nicht schlafen und man ist da völlig drinne gefangen, obwohl es nur ein Buch ist. Und trotzdem kriegt man Herzrasen und Schnappatmung. Ich jedenfalls. Allein die Vorstellung, dass Jesus auferstanden sein könnte, veränderte das Leben von Johannes. Dass er diesen Moment so ausführlich und so persönlich, so treffend beschreibt. Die Kraft der Vorstellung. Alles beginnt irgendwo mit einer Vorstellung. Jede Geschichte, wie die vom kleinen grauen Männchen, die ich als Kind immer erzählt bekommen habe, das im Wald lebt und mit den Tieren zusammen viele Abenteuer erlebt, das begann mit der Vorstellung, dass es so ein Männchen überhaupt geben könnte. Mein Eheleben begann mit der Vorstellung, dass das junge, hübsche Mädchen, was damit in den Reisebus eingestiegen ist, dass ich dieses Mädchen vielleicht irgendwann mal küssen könnte. Die Vorstellung, ein Flugzeug irgendwann mal zu fliegen, das motiviert Teenager, Mathe zu lernen. Überhaupt die Vorstellung, wie ein Vogel zu fliegen, hat dafür gesorgt, dass Menschen sich mit der Fliegerei auseinandergesetzt haben, dass wir Flugzeuge bauen können. Heute mit 380, 400 Leuten drin, die einmal über den Atlantik fliegen können. Wir haben Autos, weil sich jemand vorgestellt hat, dass er eine Kutsche hätte, vor die man kein Pferd spannen muss. Wir haben Züge, die mit wahnsinniger Geschwindigkeit über die Schienen rattern, weil sich jemand vorgestellt hat, dass so ein Verkehrsmittel, in dem man Menschen von A nach B bringen kann, mit dem man die Welt ein bisschen kleiner machen kann, das wäre doch eine gute Idee. Das hat sich jemand nur vorgestellt und damit wurde es Realität. Aber irgendwann werden wir ja auch erwachsen. Und irgendwann wissen wir ja auch, dass es nicht nur bei einer Vorstellung bleiben darf. Und man muss ja auch vernünftig was machen. Man muss ja auch mal vernünftig Deutsch was tun. Ja, man kann ja nicht immer nur irgendwie träumen. Und so gibt es dann eben viele, viele Leute, die morgens zur Arbeit gehen und sich dann da hinsetzen mit ihrem Hammer und lustlos auf dem Stein rumhämmern. Und jeden Tag hämmern sie auf ihrem Stein rum und es splittert mal ein bisschen was ab und dann ist man froh, wenn man diesen Stein fertig hat, packt ihn auf den Haufen und man nimmt sich den nächsten Stein, legt ihn sich dahin und hämmert darauf rum, bis der auch irgendwie fertig ist, und dann legt man ihn weg. Was kommt dann? Genau der nächste Stein. Und man nimmt sich wieder einen Stein, man legt ihn vor sich und man hämmert darauf rum. Und dann gibt es ein paar Verrückte, die nehmen sich den Stein und sie lächeln und sie freuen sich und sie nehmen den Hammer und sie legen ihn weg und sie nehmen sich voller Freude den nächsten und sie legen ihn vor sich und sie hämmern darauf rum. Und man fragt sie, warum bist du anders als all die anderen, die ihren Stein da... Ja, siehst du das denn nicht? Nee, du hämmerst auf dem Stein rum. So wie, aber siehst du nicht, was ich mache? Nein, du hämmerst auf dem Stein rum. Warum freut dich das? Ich baue eine Kathedrale. Siehst du das denn nicht? Weil er die Vorstellung hat, dass auch bei dem, was man einfach tun muss, dass da etwas Wundervolles, eine Kathedrale bei rauskommt. Die Vorstellung von dem, was man tut, was am Ende bei rauskommt, allein die Vorstellung ändert alles. Ob du morgens zur Arbeit gehst und traurig auf deinem Stein rumhämmerst oder ob du es nicht erwarten kannst, dass endlich wieder Montag ist, damit du deine Kathedrale weiterbauen kannst. Alles beginnt irgendwie mit einer Vorstellung. Und eine Vorstellung allein schafft Realität. Dieser Moment im Grab, dieses Ostergeschehen, Es ist eine Einladung, unsere Vorstellungskraft wieder zurück in unser Leben, in unseren Glauben zu bekommen, hineinzulassen. Dieser Ursprungsmoment des christlichen Glaubens, dieser Glaube an einen auferstandenen Jesus Christus, der beginnt mit der Vorstellung, dass er vielleicht ja tatsächlich doch noch leben könnte. Ganz ohne Dogma, ganz ohne Bibelarbeit, ganz ohne theoretisches Lehren, ganz ohne Forschen, ganz ohne Abwägen. Ich habe ein leeres Grab hier und es könnte doch sein, dass er tatsächlich noch lebt. Die Kraft der Vorstellung, die dürfen wir wieder wirken lassen, die sollen wir wirken lassen. Dazu lädt diese Geschichte von Johannes ein, Realität zu schaffen, wie für Johannes in diesem Moment. Glaube ist eben einfach mehr als für Wahrhalten, mehr als Abwägen. Und es gibt diesen Moment, es gibt Leute, die leben ständig in diesem Moment, aber jeder Einzelne von uns hat ihn vielleicht auch schon mal erlebt, indem man irgendetwas, indem man das mit Gott nicht glauben kann. Ich kann das nicht für wahr halten. Dem kann man einen Überzeugungskrieg gegenübersetzen, diesem Gedanken. Ich kann es nicht glauben. Und dann kann man mit Argumenten um sich werfen. Ja, aber schau doch mal, guck dir mal die Kirchengeschichte an. Und was haben wir nicht alle schon erlebt? Und sieh doch mal ins Alte Testament, die ganze Verheißung. Und kann man machen. Oder man kann sich die Frage stellen, kannst du es dir denn vorstellen? Kannst du dir vorstellen? Für Johannes sprach alles dagegen. Er konnte es nicht glauben können, weil er hat gesehen, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Er war einer von denen, die da drunter standen, als der Himmel sich verdunkelte und das Leben aus Jesus entwich. Wie er völlig erschlaffte und absolut tot war. Er hat das Blut gesehen, er hat den Schweiß vielleicht gerochen, er hat diesen Schrei gehört. Er wusste, Jesus ist tot und dennoch, er konnte es sich vorstellen, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Kannst du es? Stell dir einmal vor, es wäre tatsächlich passiert. Lass uns eine kurze Übung machen. Jeder Zweite hier in den Reihen mag einmal bitte die Augen schließen. Sprecht kurz miteinander ab. Jeder Zweite schließt die Augen und der Partner daneben beobachtet denjenigen, der jetzt die Augen geschlossen hat. Wenn du die Augen geschlossen hast, dann stell dir doch mal bitte vor, es ist früher Morgen. Du gehst mit deinem Freund Petrus in die Parkanlage. Es ist kalt. Du hast noch schwere Augen. Es brennt noch vom ganzen Heulen der letzten Tage. Es ist irgendwie unheimlich, so früh unterwegs zu sein, so als Einziger mit Petrus, der auch kein Wort sagt. Und dann kommt Maria und erzählt dieses Wahnsinnige. Er ist nicht da. Sie haben ihn geklaut. Und das letzte bisschen Lebensfreude, was du hattest, entweicht deinem Körper. Und du kannst es nicht glauben, dass jemand so etwas Schreckliches tut und deswegen machst du dich auf den Weg und du läufst. Du läufst erst neben Petrus. Aber du wirst schneller, weil du musst dorthin. Du musst dorthin, wo es passiert ist, wo Maria herkommt. Du musst es selber sehen. Und du wirst schneller als Petrus. Du hörst ihn noch, aber seine Schritte werden leiser. Du hängst ihn ab und du kommst an diese Öffnung im Felsen. Du siehst, dass der Stein weggerollt ist. So ein kalter Hauch des Todes kommt von da raus. Und du bleibst abrupt stehen und gehst dann nicht hinein. Und dann kommt Petrus hinter dir hergehechelt. Und er schiebt dich beiseite und er geht in dieses dunkle Loch. Und irgendwas murmelt er. Und du nimmst all deinen Mut zusammen und du gehst zu deinem Freund Petrus mit in das Grab. Und du siehst die Tücher da liegen, alles so ein bisschen durcheinander. Aber da ist auch ein Stapel Tücher, der ist besonders zusammengerollt. Wenn jemand Jesus geklaut hätte, dann würden denn nicht die Tücher auf einem Stapel liegen. Und Jesus hat doch immer davon geredet, dass Liebe alles überwindet. Jesus hat doch immer darüber geredet, dass Gott stärker ist als alles, sogar als der Tod. Und es kommt dir dieser Gedanke, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich hier aus dem Grab rausgehe und irgendwo da draußen ist er? Irgendwo da draußen treffe ich ihn doch wieder? Was ist, wenn ich ihn sterben sehen habe, aber er lebt wieder? Was wäre, wenn? Vielen Dank, ihr, die ihr beobachtet habt. Hebt doch mal die Hand, wenn es irgendwelche Reaktionen auf dem Gesicht des anderen zu sehen war. Wenn da irgendetwas passiert ist. Ein paar. Ein paar von euch, ich habe es von hier vorne gesehen, sie haben tatsächlich gelächelt. Und das ist völlig verrückt, weil ihr habt euch gerade eine Geschichte vorgestellt, die ihr nicht mal selber erlebt habt. Ihr habt euch nur vorgestellt, euch etwas vorzustellen. Und euer Gesicht hat eine Reaktion gezeigt. Die Vorstellung einer Vorstellung hat schon Auswirkungen auf euer Leben gehabt. Sie war vielleicht nicht irrsinnig groß, ihr seid nicht aufgesprungen, ihr habt keine Schnappatmung gekriegt, aber es war ja auch nur die Vorstellung einer Vorstellung. Vorstellung, Vorstellungskraft ist eine echte Kraft. Sie verändert dich, sie verändert die Realität, obwohl sie doch eigentlich gar nicht wahr ist. Oder vielleicht doch. Vorstellung allein hat bei Jesus Glauben, bei Johannes Glauben bewirkt. Und was haben wir nun davon? Was haben wir von dieser Geschichte und von dem Wissen, dass Vorstellungskraft Kraft ist? Es ist eine Einladung, Vorstellungskraft in unseren Glauben hineinzulassen. Zum Beispiel die Vorstellungskraft beim Beten. Wir sagen ja immer, dass Kinder besonders kraftvoll beten könnten. Und wir erleben das auch, gerade im Kindergottesdienst erlebe ich das tatsächlich, dass wenn Kinder beten, dass es andere Resultate bringt. Und wir wissen auch, dass Kinder 100-mal zum Sandkasten laufen können und das Förmchen voll machen können, mit ihrem Kuchen zum Papa kommen und ihn meinen, glücklich zu machen, weil sie einen neuen Kuchen gebacken hätten. Die Vorstellungskraft bei Kindern ist unglaublich groß und ihr Beten ist unglaublich effektiv. Vielleicht hat das ja was miteinander zu tun. Vielleicht dürfen und sollen und können wir uns vorstellen beim Beten, dass das, was wir da Gott erbitten, tatsächlich passiert. Wenn wir um Heilung beten, können wir uns dabei vielleicht mal einfach vorstellen, dass jemand auch tatsächlich gesund wird. Weil diese Ostergeschichte, die alles in der Weltgeschichte verändert hat, die lädt uns dazu ein, uns etwas vorzustellen. Da muss eine unglaubliche Kraft drin sein. Warum sie nicht nutzen? Und nicht nur Gott irgendwie Worte hinhauen und sagen, mach doch mal. Sondern vielleicht können wir uns vorstellen, wie Jesus gesund macht. Wie Jesus einen anderen Menschen anrührt, in seinen Körper hineinkommt und die Zellen wieder repariert. Oder einen Menschen verändert, mit dem man so Schwierigkeiten hat. Vielleicht kann man selber visualisieren, wie wir mit verändertem Herzen auf den unglaublich anstrengenden Arbeitskollegen reagieren. Und Gott darum bitten, sein Teil zu unserer Visualisierungskraft noch hinzuzugeben, unser Herz tatsächlich wahrhaftig zu verändern. Vorstellungskraft ins Beten hineinlassen. Das war auch in diesem Buch, was wir hier auch als Predigten durchgearbeitet haben, Nachfolge feiern, so der größte Auftrag für die Nachfolge im Punkt Beten, sich wirklich vorzustellen, dass Gott etwas tut, weil Vorstellung alleine hat eine Kraft, die wir auch im Gebet nutzen können. Bildhaftigkeit, Vorstellung dürfen wir auch zulassen, einfach grundsätzlich, um unseren Zugang zu Gott zu erweitern. Wir tendieren einfach sehr stark dazu, alles zu durchdenken und für möglich zu halten und die Wahrscheinlichkeiten mit der Bibel durchzukauen und Bibelstellen gegeneinander zu stellen und miteinander in Kombination zu bringen und ein wahnsinnig tolles und gutes theologisches Gebäude aufzubauen, was schön ist, auch da drin herumzugehen und sich darüber zu freuen. Aber vielleicht kann man sich auch einfach nur vorstellen, dass Gott liebt und was das bedeutet, dass er mich liebt. Sich mal hinzusetzen und sich nur vorzustellen, Gott liebt mich. Was bedeutet das eigentlich? Was macht das mit mir? Wenn du ein gutes Buch liest, dann macht das was mit dir, wenn du dir vorstellst, mit in Mittelerde unterwegs zu sein. Das verändert deinen Tagesrhythmus, dein Wohlbefinden. Was passiert wohl, wenn du dir nur vorstellst, dass Gott dich ohne Ende liebt, mit all deinen Macken, die dir dann in den Sinn kommen? Wir dürfen Wir brauchen auf keinen Fall die Moderne und all die Wissenschaft und all das gute Denken aufzugeben, auf keinen Fall. Aber wir dürfen hinzunehmen, dass wir uns Dinge einfach vorstellen können. Dass Gott uns mit Vorstellungskraft geschaffen hat und dass er Vorstellungskraft in diesem wichtigen Moment der Weltgeschichte so präsent macht, dass sie Glauben schafft, dass Johannes darüber redet, das hat doch einen Grund, dass so viel zusammenkommt, dass wir es können und dass Gott es offenbar für wichtig hält. Und dass es Realität schafft. Wir dürfen Vorstellungen in unser Leben mit hineinbeziehen, das Träumen und das Visualisieren. Und vielleicht gerade heute zu Ostern uns einmal der Vorstellung hingeben, was wäre, wenn Jesus tatsächlich auferstanden wäre? Wenn dieser Jesus von Nazareth tatsächlich den Tod überwunden hätte, und heute wirklich noch leben würde. Was hieße das für mich persönlich, wenn es da jemanden gibt, der stärker ist als der Tod und der mich angeblich liebt? Was hieße das, wenn Liebe stärker ist als das unweigerliche Ziel eines jeden Lebens, nämlich die Verwesung und der Tod? Was hieße das für dich, für deine Probleme, für deine Ängste? Für deine Sorgen, für den nächsten Montag, an dem du wieder auf die Arbeit musst, für heute Nachmittag, wenn du deine anstrengende Familie triffst. Was hieße das, wenn Jesus wirklich auferstanden wäre? Stell dir das mal vor. Glaubst du, dass Jesus auferstanden ist, dass er das kann, dass er stärker ist als der Tod? Kannst du dir das vorstellen? Amen. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass wir das visualisieren dürfen und dass das eine Kraft in sich hat, wenn wir uns vorstellen, dass du lebst. Und ich danke dir, dass ich das in meinem Leben so oft erfahren durfte, dass es nicht nur eine Vorstellung ist, sondern dass du wahrhaftig auferstanden bist, dass du wahrhaftig lebst und liebst und an jedem einzelnen Herzen interessiert bist. Ich möchte dich bitten, dass du diese Osterzeit, diese Tage noch nutzt, um uns nachzugehen, um dass wir das spüren können, dass wir es erleben dürfen, dass du lebst und dass du das nicht tust, nur um zu zeigen, dass du der Allergrößte und Mächtigste bist, sondern dass du das tust, dass du lebst und liebst, weil du mich liebst, weil du jeden einzelnen Menschen liebst. Lass uns diese Liebe spüren und uns erleben, welchen Unterschied das macht, ob du gekreuzigt und gestorben bist oder ob du gekreuzigt, gestorben und auferstanden bist. Danke, dass das wahr ist und danke, dass wir das uns vorstellen dürfen und erleben dürfen, was das für uns bedeutet. Danke dafür, Herr. Amen. Und ich darf euch segnen in der Kraft des auferstandenen Gottes. Er ist mit euch, um euch, in euch und er geht euch voran. Amen. Einen schönen Sonntag euch.